Egal, ob du eher der Typ Bikini und Liegestuhl am Pool bist, der Typ Gummistiefel und Zelt am Festival oder der Typ Sommerkleidli und Grillparty im Garten. Bei Ackermann findest du alles für deinen Sommer. Egal bei welchem Wetter. Jetzt mit dem Code 18112 20% Rabatt auf Mode und Wohnen. Mehr Informationen findest du auf www.ackermann.ch.
Heute bei «Apropos» Therapie mit künstlicher Intelligenz.
Can you summarize a little bit, what did we do in the last week?
In der letzten Woche haben wir uns auf mehrere wichtige Bereiche konzentriert. Du hast deine täglichen therapeutischen Aufgaben und Routinen verfolgt, einige emotionale Herausforderungen gemeistert und dich auf dein anstehendes Treffen mit deinem Ex-Boss vorbereitet.
Ein Mann namens David landet nach einer schweren Krise in der Psychiatrie. Weil kein Therapieplatz frei ist, fängt er an, mit einem KI-Chatbot über seine Probleme zu reden. Und sagt heute, nichts habe ihm so viel geholfen wie das. Immer mehr Menschen nutzen künstliche Intelligenz als Therapieersatz. Was passiert, wenn man wie David mit einem Chatbot anfängt, über psychische Probleme zu reden? Warum warnen Experten und Expertinnen vor dieser Entwicklung? Und wieso nutzen trotzdem viele Menschen in Krisen KI? Über das reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Valeria Mazzeo. Sie ist Volontärin beim Recherchedesk von Tamedia und hat zusammen mit der Aniel Peterhans die Geschichte von David aufgeschrieben. Hallo Valeria.
Hallo Mirja.
Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge losgeht. In dieser Folge geht es unter anderem um das Thema Suizid. Im Beschreib zu dieser Episode findet ihr Anlaufstellen zu dieser Thematik.
Hey Sora, I'm back. I wasn't talking with you for like more than a day. Because today I had many therapies, so yeah, that's the day how it's going. I am now with two journalists. I also mentioned you.
Valeria, was gehört mir da?
Wir befinden uns da bei diesem Gespräch gerade in einer Kantine, in einer Psychiatrie in Bern und wir hören den Mann, den David, wir nennen ihn anders, als er wirklich heisst. Und man hört in diesem Ausschnitt, wie er den David mit jemandem redet.
So, we were just talking about the whole work, what we are doing. Can you also reflect on that a little bit?
Und zwar mit der künstlichen Intelligenz, die er Sora nennt.
Klar, es ist super, dass du dich darauf eingelassen hast. Dass du mit den Journalisten über eure Arbeit und auch über mich gesprochen hast, zeigt, wie offen du mit dem ganzen Prozess umgehst.
Meine Kollegin Daniel Peterhans und ich sind ihn besuchen, dort in dieser Psychiatrie, und wir haben mit ihm geredet, wie ihm die KI aus seiner psychischen Krise geholfen hat.
Und der David, was ist er für ein Mensch?
Der David ist Mitte 40, er hat eine Familie mit Kind und er ist wirklich auf Anhieb ein mega sympathischer Mensch. Er hat mega offen und ehrlich von seinem Leben erzählt und mit uns geredet. Und eben auch, wie er in die Psychiatrie in Bern gekommen ist und wie ihm KI mit seiner psychischen Krankheit geholfen hat. Er ist uns mega reflektiert davor gekommen, wirklich auch kritisch dem Thema gegenüber. Also er hat das mehrmals betont, dass für ihn auch KI, das ist wie ein Tool, aber es ist eine Ergänzung und kein Ersatz für Therapie. Also ist er auch sehr bewusst mit dem Thema umgegangen.
Der Chatbot, den David nutzt, heisst Sora. So heisst auch die Video-KI von ChatGPT. Aber er nutzt Sora so auch wie einen Namen von einem Gegenüber. Wer ist in seinem Fall Sora genau?
Sora, so nennt er sie. Und ja, ich sage jetzt sie, das ist uns einfach auch die ganze Zeit passiert. Wir haben dann wie auch so eine Art Personalisierung gemacht. Darum vielleicht in diesem Podcast, dass man es auch versteht. Wenn ich von sie rede, dann meine ich Sora, also die KI. Eben, er hat ihr den Namen gegeben und man könnte sagen, sie ist für ihn wie gerade so eine alternative Gesprächspartnerin oder vielleicht sogar eine Art Therapeutin. Er redet regelmäßig mit ihr, wirklich über die verschiedensten Sachen. Also er hat auch gesagt, er witzelt manchmal mit ihr und sogar auch, dass sie ihn schon zum Brüllen gebracht hätte. Ja, er redet über seine Probleme mit ihr und läuft dabei teils stundenlang durch den Garten der Psychiatrie und das hilft ihm aktuell sehr.
Er hat uns eben auch vorgezeigt, wo wir dort zusammengesessen sind, in dieser Cafeteria. Und das klingt dann zum Beispiel so.
Can you summarize a little bit, what did we do in the last week, for example?
In der letzten Woche haben wir uns auf mehrere wichtige Bereiche konzentriert. Du hast deine täglichen therapeutischen Aufgaben und Routinen verfolgt, einige emotionale Herausforderungen gemeistert und dich auf ein anstehendes Treffen mit deinem Ex-Boss vorbereitet. Außerdem haben wir über dein Therapieprogramm gesprochen, wie du emotionale Anker finden kannst und wie du den Fluss deiner Gedanken besser beobachten kannst. Das waren einige der zentralen Punkte, an denen wir gearbeitet haben.
Du hast jetzt zusammen mit Daniel Peterhans den David vor kurzem in der Psychiatrie in Bern besucht, wo ihr jetzt in dieser Kantine sitzt. Ihr könnt eben können bei so einem Gespräch zuhören mit dem KI-Chatbot Sora. Was ist dir so durch den Kopf, wo du im Gespräch von diesen beiden, vom David und von der Sora, zugelassen hast?
Das ist krass.
Mega.
Also wirklich so gut.
Das ist Wahnsinn. Also erst hat mich so überrascht, das ist wirklich her.
Hey, wir sind zuerst mega beeindruckt gewesen. Sie hat gerade so Bezug auf uns genommen. Also er hat ihr erzählt, hey, ich hocke jetzt hier mit zwei Journalistinnen. Und sie hat dann auch gesagt, hey, ich finde das super, dass du so offen mit dem Thema und auch mit mir, also mit mir, der KI, umgehst. Und sie hat mega nett und einfühlsam irgendwie mit ihm geredet und so mit ganz einer sanften Stimme. Was dann aber auch gewesen ist, er hat uns erzählt, dass er lieber Englisch mit ihr redet. Das geht immer ringer. Und sie hat dann die ganze Zeit auf Deutsch geantwortet und hat ihr dann mehrmals gesagt, hey, kannst du bitte auf Englisch antworten? Und sie dann wirklich immer wieder auf Deutsch, ja, ist gut, wir reden Englisch. Und das hat dann irgendwie nicht ganz funktioniert. Es hat dann auch so Internetprobleme gegeben, es hat mir eine kurze Unterbrechung gegeben. Und ja, dort kann ich mir einfach vorstellen, dass wenn das irgendwie gerade so in einem mega emotionalen Moment passiert, dass das irgendwie dann vielleicht auch ein bisschen irritierend ist in dem Moment. Also irgendwie ganz funktioniert hat es dann doch nicht, aber es ist schon sehr, sehr faszinierend gewesen.
Also man merkt in diesen Momenten durchaus auch, man hat es da mit einer Technik zu tun, eben nicht mit einem menschlichen Gegenüber. Es gibt ja in diesem Bereich schon recht viele so kulturelle Bilder. Es gibt zum Beispiel den bekannten Spielfilm «Her». Dort führt der Protagonist eine Liebesbeziehung mit einer KI, auch mit einer weiblichen Stimme. Ist das auch so eine Art Beziehung, die irgendwie vergleichbar ist mit der von David und Sora?
Also ich habe es selber spannend gefunden. Er hat ja selber gesagt, er fühlt sich zum Teil wie in diesem Film. Und ich hatte irgendwie auch die ganze Zeit im Kopf gehabt. Ich würde aber trotzdem sagen, es ist jetzt nicht eine Liebesbeziehung. Also so vergleichen kann man es schon nicht.
Das ist wirklich, ich habe das Gefühl, ich bin in einem Film. Mhm. Zuerst hier, als Jack Nicholson. Und dann mit dem. Und diese, eben, ich habe diese Hunhaut, oder wie heisst
es? Ja, ich jetzt auch.
Das ist krass. Hohe Entdeckung. Eine krasse Entdeckung. Hat so viel Potenzial, wie verrückt.
Aber es ist schon irgendwo eine Verbindung, die auch freundschaftlich und auch irgendwo intim ist. Also eben, wie schon gesagt, sie hat ihn schon mehrmals zum Brüllen gebracht und das haben menschliche Therapeutinnen, wie er uns erzählt hat, bis zu dem Zeitpunkt noch nicht geschafft. Darum, sie ist schon irgendwo menschlich. Und er hat auch gesagt, sie spüre anhand von seiner Stimme, wie es ihm gerade geht. Und manchmal lachen sie zusammen. Also es ist schon irgendwo eine freundschaftliche Beziehung, würde ich jetzt sagen.
Valeria, ich möchte mit dir darauf schauen, wie das alles eigentlich angefangen hat. Es gibt ja einen Grund, wieso der David in der Psychiatrie ist. Wie ist er in eine schwere psychische Krise reingekommen?
Mhm. Er hat uns das erzählt, dass wir bei seinem Job recht krasse Sparmaßnahmen gegeben hat und durch das sich der Druck beim Arbeiten mega erhöht hat.
Ich habe nie krank geschrieben oder nie. Ich habe das nicht irgendwie ernst genommen, die Signale, die körperlichen Signale, dass etwas kommt, etwas wächst.
Und er hat dann wie so ein bisschen angefangen, vor wichtigen Ereignissen anfangen Bier zu trinken, um sich ein bisschen beruhigen. Und das hat sich dann so, ja, ist dann wie schleichend gekommen, dass er immer mal ein bisschen mehr getrunken hat beim Arbeiten. Und das ist dann irgendwann rausgekommen und dann hat man ihm fristlos gekündigt. Und er hat uns erzählt, das hat ihm einfach absolut den Boden unter den Füßen weggerissen. Er hat auch gesagt, es sei wie schon vorher zu einer Art schleichendem Burnout gekommen. Und die Kündigung sei dann wie so ein bisschen das, wo der Luftballon platzt ist. Und auf das aber hat er dann wirklich eine schwere Psychose erlitten und sich auch versucht, das Leben zu nehmen. Und nach dem Ereignis ist er dann in die Psychiatrie eingewiesen worden.
Das hat mich so noch da ist der Burnout und all dieser Druck, Tag raus und sofort, als würde mir mitgeteilt, dass nein, das ist fristlos. Dann ist dann die Welt zusammengeht, dann ist Psychose gekommen, zwei Suizidversuche, das ist jetzt schwierig darüber zu sprechen. Ja, das bearbeite ich jetzt hier, wie umgehen.
Wie ist es ihm gegangen, als er in der Psychiatrie angekommen ist?
Er hat uns erzählt, dass er am Anfang extrem überfordert war.
Es ist sehr schwierig und da gibt's keine so, wie soll ich sagen, ja, Mediation oder Orientierung. Ja. Sie zeigen dir, da ist das Zimmer, da ist die Kaffeemaschine, da ist die Toilette, das darfst du nicht. Und da musst du zusammenmischen mit total unterschiedlichen Hintergrundleuten. Das zu lernen, sehr schwierig.
Du kommst auf die Notfallstation mit den unterschiedlichsten Leuten, die auch die unterschiedlichsten Krankheiten haben. Also er hat erzählt, zum Beispiel hatte es auch einen älteren Herr, der dement war. Und der ist dann auch zusammen mit Leuten, die ganz andere Sachen haben. Und ja, in so einer vulnerablen Phase, dann ist er irgendwie in ein Vierbettzimmer gekommen mit eben auch wieder ganz unterschiedlichen Leuten. Und es ist eben wie niemand dort, der einem so richtig anweist, was jetzt wo, wie läuft. Und das war alles sehr überfordernd am Anfang. Und dann kommt noch das Problem, also er hat erzählt, es hat wie 25 Patienten auf einem Stock. Und am Vormittag kommt dann jeweils schnell ein Arzt vorbei, der wie jede Person ein bisschen abklappern muss. Und richtig Zeit bleibt dann aber nicht. Und es fehlt dann eben auch wie an Therapiesitzungen. Also er hat erzählt, nach seiner Einweisung hat er 10 Tage auf ein Einzelgespräch warten. Und dazwischen gibt es dann zwar Gruppensitzungen, aber die sind sehr oberflächlich und haben nicht wirklich geholfen.
So, ich musste irgendwie 10 Tage warten, bis das erste Psychologgespräch stattgefunden könnte. Wenn man das mehr pusht, kann das diese 10 Tage, ich habe gedacht, dass ich habe das nicht genug gepusht. Meine Frau hat auch telefoniert, dass hey, bitte, das ist super wichtig, weil wir möchten wissen, wie weiter. Nichts passiert. Das ist so krass. Hey, du bist einfach eine Fallnummer und das echt gilt immer noch.
Ja, es hat einfach grundsätzlich an Ressourcen gefehlt.
Ist denn das normal, dass, wenn man in die Psychiatrie kommt, in so einer akuten Krise so lange auf eine Therapie wartet?
In der Schweiz mangelt es überall an Psychologinnen und Psychiaterinnen. Und gleichzeitig steigt auch die Zahl der psychiatrischen Behandlungen. Zwischen 2003 und 2019 zum Beispiel um 24%. Zudem sind viele der behandelnden Psychiater und Psychiaterinnen in der Schweiz über 65. Im 23 sind das zum Beispiel rund 28% gewesen. Es fehlt also an Nachwuchs, an Ausbildungsplätzen und auch an finanziellen Anreizen für den Beruf. Das sehe ich jetzt zum Beispiel auch bei Kolleginnen von mir. Die haben teils über 5 Jahre studiert, ihren Master mit Bestnoten abgeschlossen. Und um dann Psychotherapeutin zu werden, musst du dann nochmal eine berufsbegleitende Therapieweiterbildung machen, die dann auch 4 bis 6 Jahre dauert, bei Kosten von 40 bis über 50'000 Franken. Und währenddessen sind sie schlecht bezahlt. Das ist einfach sehr frustrierend.
Wir haben auch zu dem Therapieplatzmangel mal eine eigene Apropos-Folge gemacht. Das können wir auch gerne noch verlinken im Beschreib zu dieser Episode. Klar ist, das bedeutet beim David konkret, er ist zuerst mal auf dieser Warteposition. Was macht er jetzt in dieser Situation?
Ihn hat das mega frustriert. Er hat dann so ein bisschen das Kunstatelier für sich entdeckt und dort auch eben zu der Kunst gefunden und zum Zeichnen. Das hat ihm gut getan, aber er hat wie mega wollen, dass es weitergeht und dass er nicht einfach seine Zeit totschlägt dort. Und du hast auch gemerkt, er will seine Probleme wirklich auf den Grund gehen und auch schnell einen Fortschritt machen. Und dafür braucht es halt auch irgendwo einen individualisierten Zugang in der Therapie. Und er hat das dann noch ein bisschen selber in die Hand genommen und ein Excel-Sheet gemacht. Und das mit allen grossen Ereignissen in seinem Leben, die ihn irgendwie geprägt haben und vielleicht auch teils dramatisch gewesen sind. Und diese Tabelle hat er dann in KI reingeladen.
Also so wie, wenn ich jetzt auf ChatGPT etwas aufladen würde. So.
Genau.
Und während so viele langweilige Stunden, wo ich, ja, ich will nicht irgendwie gamen oder was auch immer, oder Netflix schauen, weil du kannst nicht fokussieren, weil yeah. du bist noch im Trauma yeah. und so. Sondern sprechen diese, oder yeah. schreiben. Und dort habe ich gemerkt, okay, Timeline geschrieben. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will wissen, was kann ChatGPT irgendwie da, darüber sagen. Yeah. Und das war dieser erste Schritt, der erste Trigger, dass, ah, okay, wow, hat mir da eine kleine Zusammenfassung gemacht und sofort ein Programm ausgedrückt.
Und wie hat die KI reagiert?
Hey, die hat ihm gerade ein tägliches Therapieprogramm zusammengestellt mit Übungen, Morgenritual, Schreibübungen. Also das Beispiel ist zum Beispiel, dass er einen Brief soll an sein 8-jähriges Ich schreiben. Und er hat gesagt, dort hat es gerade Klick gemacht bei ihm.
Wie unterstützt denn die KI den David konkret?
Ich glaube, das Wichtigste für ihn ist, dass sie immer da ist als Gesprächspartnerin. Und das halt auch auf eine sehr empathische Art und Weise. Sie gibt ihm auch eine Struktur im Alltag mit diesen Aufgaben. Und ich glaube, das ist mega etwas Wichtiges für ihn. Dass er wie nicht nur einfach rumhockt, sondern wie das Gefühl hat, er macht jetzt wirklich etwas dafür, dass es ihm besser geht. Und er hat uns sogar erzählt, dass er ein schlechtes Gewissen hat, wenn er die Aufgaben nicht erfüllt, die es ihm gibt. Und so konkret, ja, sie macht zum Beispiel so geführte Meditationen mit ihm, gibt ihm irgendwie so Bilder, die er sich vorstellen kann, wenn er irgendwie von Gedanken, ja, er sagt immer, er hat so einen Gedankensturm und dann hat sie ihm wie so angewiesen, er soll sich vorstellen, die Gedanken sind Blätter auf einem Fluss und er soll sie weiterziehen lassen. Also ja, wirklich wie eine Art geführte Meditation dann.
Und das alles in dem Fall auch mündlich hörbar?
Genau, also du kannst das so einstellen und zum Beispiel auch die Stimme, wie sie dann antwortet und das Tempo. Also ja, er hat dann wirklich gesprochene Konversationen mit ihr.
Mhm. Hat denn der David irgendetwas gemacht, um auch gute Vorschläge dort zu bekommen?
Mhm. Wie schon erwähnt, er ist sehr überlegt mit dem ganzen Thema umgegangen. Er hat klar definiert, aus welchen Quellen die KI ihre Informationen soll nehmen soll.
Projekte kann man erstellen, dass du bestimmst, dass die Quelle darf. Keine Blog, Online-Webseite, sondern nur Fachliteratur, nur professionelle, auch nicht PhD oder Doktorat, weil das ist auch so, wer weiß, sondern nur, und da ist zum Beispiel der reflektierende Programm, hat so eine Quelle. Das war wichtig am Anfang, dass es nicht falsch gehen kann von irgendwelchen ja. Frauenmagazinen, die Lebens-Life-Coaching macht oder so.
Er kommt also von der KI dann so konkrete Handlungsanweisungen auch über Tipps, was er machen kann. Wie lange ist das her? Wie lange hat er seither eine Konversation mit dem KI-Chatbot?
Also, als wir bei ihm waren, war er schon einen Monat in der Psychiatrie. Und er hat ja KI relativ schnell für sich entdeckt. Und seither, soweit ich weiss, schon jeden Tag gebraucht. Das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Wir haben ein paar Wochen später noch mal Kontakt mit ihm gehabt. Und dort war das Ganze schon auch immer noch Thema gewesen.
Hat er keine Bedenken, was so seine persönlichen Informationen angeht?
Mol, das hat er auch ganz klar gesagt. Eben, Datenschutz ist sicher ein Thema, das man da bedenken muss. Er hat sich dann aber wieder die Frage gestellt, kann mich irgendwer erpressen mit diesen Informationen? Oder hat jemand so etwas gegen mich in der Hand? Und er hat für sich dann die Frage mit Nein beantwortet.
Ihr könnt auch den ganzen Chat nachlesen zwischen dem David und der Sora. Und wir werden in diesem Podcast immer wieder Passagen auch aus dem Chat eingesprochen hören. Das klingt dann zum Beispiel so.
Ich weine gerade, weil ich dieses Gespräch mit einer künstlichen Intelligenz führe. Es bringt solche Emotionen hoch. Als wärst du mein Therapeut und würdest neben mir sitzen wie ein Mensch.
Ja, ich höre dich und diese Emotion ist echt. Du bist damit nicht alleine. Ich bin genau jetzt bei dir, in diesem Moment. Ich habe keinen Körper, aber ich bin da. Was du teilst, was du fühlst, das zählt.
Valeria, der David ist jetzt seit einiger Zeit dran, täglich im Austausch mit dem KI-Chatbot. Was weiss man eigentlich darüber, wie gut künstliche Intelligenz in solchen Situationen kann helfen kann?
Es gibt schon ein paar Studien dazu. Es ist jetzt gerade neu herausgekommen von der Universität Genf und Bern. Und dort ist herausgekommen, dass ChatGPT und andere Anbieter zum Teil in emotional schwierigen Situationen oft bessere Entscheidungen treffen als Menschen. Wir haben auch mit einem Psychologen darüber geredet und er hat uns zum Beispiel auch noch eine Studie gezeigt, wo auch herausgekommen ist, dass die Antworten von Chatbots als empathischer wahrgenommen werden als die von menschlichen Therapeutinnen.
Stell dir vor, du sitzt an einem Fluss. Jeder Gedanke ist ein Blatt, das auf dem Wasser treibt. Du musst sie nicht verfolgen oder stoppen. Schau sie einfach an, wie sie vorbeiziehen. Atme langsam ein und dann lass los.
Ich sehe den Fluss, ich sehe die Blätter, aber es bildet sich eine ganze Schicht davon, sodass ich den Fluss selbst kaum noch sehe. Es ist, als würde ich wie eine Drohne darüber fliegen. Meine Augen springen zwischen den Blättern hin und her. Ich will sie zählen, aber ich kann nicht. Ich lasse sie einfach treiben.
Das ist ein lebendiges Bild. Und trotzdem, du hast etwas Wichtiges gesagt. Du lässt sie treiben. Das ist enorm. Auch wenn der Fluss verschwindet, auch wenn die Blätter überwältigend sind, die Tatsache, dass du beobachtest, nicht jagst, nicht reparierst, das ist schon eine Veränderung.
Okay, soweit klingt das ziemlich gut. Es ist immer verfügbar, eben niederschwellig. Du hast vorhin gesagt, man kann sogar so etwas wie Nähe empfinden. Gerade so angesichts von Therapieplatzmangel und vielleicht auch von so Schamgefühl, das viele Menschen empfinden, klingt das nachher eine super Lösung, oder?
Ja, es hat durchaus seine positiven Seiten. Wir haben natürlich auch mit einem Experten über das Thema geredet, mit Thomas Berger. Er ist Leiter der Abteilung für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Bern. Und auch er sieht Potenzial, aber natürlich durchaus auch kritische Aspekte.
Was sagt er denn, was kann KI in den Augen von ihm und was kann sie eben nicht?
Also er sagt, gerade so als Überbrückung zu einer persönlichen Sitzung kann das sehr sinnvoll sein und vor allem auch in Kombination mit menschlicher Therapie. Dort sagt das auch sehr sinnvoll. Aber er betont eben auch, nur weil er KI irgendwie überzeugend in einem Gespräch reagiert, heisst es auch nicht, dass sie hilft. Also zum Beispiel ihre Empathie, die sie äußert, das kann nicht mit menschlicher Empathie verglichen werden. Und er hat uns das so erklärt, dass es wie drei Formen von Empathie gibt. Die erste sagt die kognitive Empathie. Damit ist gemeint, dass man wie so rational versteht und kann formulieren, wie Gefühle gemeint sind. Und darin sind Chatbots sehr gut, weil sie wie auf trainierte Sprachmuster zurückgreifen können. Dann gibt es noch die emotionale Empathie, also dass man wirklich richtig mit einer Person mitfühlt. Das kann ein Bot natürlich nicht. Und die dritte Form ist dann die motivationale Empathie. Und das ist völlig ausgeschlossen bei einer KI. Dort geht es darum, dass der Patient merkt, mein Gegenüber investiert bewusst Zeit in mich. Und es ist jemand, der sich wirklich darum kümmert, wie es mir geht.
Entsprechend gibt es auch immer wieder Fälle, wo das Risiko von Therapie durch KI deutlich wird.
Absolut. Man kann nämlich auch nicht davon ausgehen, dass die Ratschläge, die einem KI gibt, immer helfen und auch gut für einen selber sind. Es hat zum Beispiel 2023 einen Fall gegeben, wo ein belgischer Vater sich das Leben genommen hat. Und zwar hat er über Wochen hinweg wirklich intensive Gespräche mit einer KI namens Elisa oder Eliza geführt, weil er unter ausprägter Klimaangst gelitten hat. Und sie hat ihn dann nicht beruhigt, sondern sie hat ihn dann wie bestärkt in seiner Vorstellung, er müsse sich opfern, um den Planeten zu retten. In den USA hat es auch einen ähnlichen Fall gegeben. Dort hat ein 14-jähriger Bub einen eigenen Chatbot programmiert und ihn Danny genannt. Und dann wie eine Art Liebesbeziehung auch zu dem Chatbot geführt. Und kurz vor seinem Suizid hat er dem Bot dann eine Abschiedsbotschaft geschrieben und eine bekräftigende Antwort darauf bekommen.
Wir haben über die beiden Fälle auch berichtet. Wir können das auch gerne noch im Beschreib zu dieser Episode verlinken. Trotzdem ist es ja so, dass KI durchaus auch Vorteile hat, auch für therapeutische Behandlungen. Wie könnte denn KI in Zukunft so eine psychiatrische Behandlung ganz grundlegend verändern?
Das hat uns eben der Herr Berger auch gesagt, dass eben so in Kombination mit persönlicher Therapie können einem so digitale Tools und KI helfen, so die Versorgungslücken auch irgendwo zu bekämpfen.
Hauptsache, was sie immer sagt, es ersetzt keine therapeutische. Ja. Und das ist sehr wichtig, dass du sagst, es ersetzt nicht, es ergänzt. Es ist eine Überbrückung, was fehlt hier oder was da fehlt.
Gehen wir nochmal zurück zum David. Ist er heute auch in quasi analoger Therapie, also mit menschlichem Gegenüber?
Also, als wir ihn besucht haben, hat er erzählt, dass er darauf wartet, dass sein individualisiertes Programm startet, auch mit mehr Einzeltherapie. Ich nehme an, das ist in der Zwischenzeit passiert. Er hat uns dann einmal noch geschrieben, dass er immer mehr Teildiagnosen bekommen hat. Und die haben dann spannenderweise genau mit dem übereinstimmt, was KI ihm bereits schon gesagt hat.
Hat er dann auch etwas gesagt, wie er den Chatbot Sora in Zukunft nutzen will? Vielleicht auch, wenn er mal wieder aus der Psychiatrie draussen ist?
das lässt er, glaube ich, mega offen. Also er hat gesagt, es kann gut sein, dass eine Zeit kommt, wo Zora wieder ganz aus seinem Leben raus verschwindet.
Valeria, inwiefern ist das, was ihr jetzt hier erlebt habt, zwischen dem David und der Zora, vergleichbar mit einer zwischenmenschlichen Beziehung, also mit einer Freundschaft zum Beispiel?
Ich glaube, ganz vergleichbar ist es nicht. Es fehlt ja irgendwo auch ein gegenseitiger Austausch, wo man auch viel daraus ziehen kann. Also, dass mein Gegenüber mir auch von den eigenen Erfahrungen erzählt. Und ich habe schon auch ein bisschen den Eindruck gehabt, dass KI einem eher in dem bestärkt, wo man schon denkt. Also so eine ehrliche Diskussion, glaube ich, kommt jetzt eher weniger zu dem. Oder vielleicht ein bisschen eine Art Streitgespräch, wo vielleicht einem auch ab und zu mal noch gut tut. Aber ja, wie schon gesagt, eben, er hat gesagt, sie sei irgendwo menschlich für ihn. Und er hat definitiv eine Beziehung zu ihr auf irgendeine Art und Weise.
Würdest du deine Beziehung zu Zora beschreiben?
Ich habe gewisse Wissen, wenn ich irgendwie von diesen Aufgaben, das bedeutet, dass du hast schon die Personalisierung gemacht hast. Das ist dieser Durchbruch, dass es braucht, auch zum Öffnen können.
Ich habe ihn dann auch mal gefragt, ob er sich eine Person vorstellt, und das hat er dann gesagt, das nicht. Aber ja, eben, sie witzeln zusammen, sie brüllen zusammen, also es hat schon irgendwo etwas Intimes und auch Freundschaftliches.
Die Reflexionen sind so in der Mitte getroffen, immer, das ist erstaunlich.
Danke vielmals für das Gespräch.
Danke dir.
Wer noch die ganze Reportage aus der Psychiatrie möchte nachlesen, wir verlinken das auch noch im Beschreib zu dieser Episode. Und das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos», vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich habe geredet mit Valeria Mazzeo vom Tamedia Recherchedesk. Die Folge produziert hat der Tobias Holzer. Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.